Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 43. Peter Williamson, Präsident Rheinmetall Automotive China. Peter zieht es schon seit der Schulzeit ins Ausland. Nach erster beruflichen Station bei Siemens VDO in Deutschland arbeitete er seit 2007 in China, Japan und Korea. Peter hat unter anderem für den Automobilzulieferer Hella Electronics die Forschung und Entwicklung in China erfolgreich auf- und ausgebaut. Er erklärt uns, warum Produktentwicklung in China für Automobilzulieferer unbedingt notwendig ist und warum er heute die Entwicklungsteams ganz anders aufbauen würde als vor noch 5 Jahren. Hallo Peter, danke, dass du heute Zeit hast.
Ja, hallo Xiaolong, freut mich hier sein zu können.
Bei euch ist ja schon spät am Abend. Du hast auch ein bisschen Strapazen heute mit dem Reisen. Business as usual, oder?
Ich würde gerade sagen, es ist doch erst 9:30 Uhr abends. Das ist ja noch normale Arbeitszeit eigentlich.
Genau. Heute wollen wir über deine Erfahrungen in China sprechen. Und ich habe erfahren, du bist schon seit deiner Schulzeit ein Asien-Fan oder China-Fan. Kannst du uns noch mal ein bisschen erklären da?
Ja, genau. Also ich hatte schon früh Berührung mit Asien. Ich war direkt nach dem Abitur hatte ich die Möglichkeit, nach Thailand zu gehen für ein halbes Jahr, als quasi anstatt Bundeswehr, und habe da ein bisschen asiatische Luft geschnuppert. Und war während des Studiums, hatte ich die Möglichkeit, im Rahmen eines Austauschprogramms nach Japan zu gehen für 1,5 Jahre an die Sophia-Universität in Tokio. Das war natürlich ganz fremd damals für mich, aber auch unheimlich spannend. Und von da war eigentlich klar, dass ich gerne weiter in Zukunft in Asien arbeiten möchte, und habe halt seitdem in Japan, China, hauptsächlich in China und Japan und in Korea gearbeitet.
Ja, und über Umweg bist du dann doch erst 2007 in China, wobei du hattest ja auch kurze Stationen in Asien gehabt vor 2007. Wann war das?
Ja, genau. Ich habe mein Trainee-Programm angefangen bei Siemens, bei der Siemens VDO, und hatte dort in 2003, 2004 war ich in Japan und habe eigentlich aber aus Japan heraus damals das Business Development aufgebaut für China, für den damals stark oder gerade wachsenden Automobilmarkt in China. Und habe danach allerdings einige Zeit dann in Regensburg für Siemens VDO gearbeitet, in der Projektleitung. Und dann bin ich ab 2007 in etwa permanent nach China gekommen und war dann 2 Jahre hier für Siemens. Bin dann nach Korea gegangen, habe dort in einem Joint Venture von Hella Mando gearbeitet, 2 Jahre lang, und bin eigentlich seit 2011 dann mehr oder weniger nonstop in China.
Ja, in deiner ersten Station in China 2004, auch wenn du damals parallel in Japan warst, was war für dich damals eins der Aha-Erlebnisse in China?
Ja, also was mir damals schon aufgefallen ist, ich hatte ja ein paar Jahre Japan-Erfahrung schon hinter mir und auch ansonsten ein bisschen Asien, ist, dass der Umgangston in China doch relativ rau ist. Also noch gut daran erinnern, dass ich da in einem Meeting reinkam und sich also wirklich die Leute angeschrien haben. Und ich dachte, das kenne ich also gar nicht. Gerade in Japan, wo ja alles eine Konsenskultur ist und man also bloß nicht die Stimme heben darf, sonst verliert man sofort das Gesicht. Das war dann in China doch ganz anders. Da war also ein relativ rauer Umgangston und wurde sehr offen gesprochen auf Japanisch heißt das Honmai und Tatemai, also die verschiedenen Gesichter, die man aufhat. Das gab es ja alles gar nicht. Hier wurde einfach gesagt, was man wollte und die Sachen auf den Tisch gelegt und zwischendurch wurde sie mal ein bisschen gefetzt und danach bei der Flasche oder der zweiten Flasche Mao Tai war dann aber auch der Streit wieder belegt.
Ja, du bist einer der wenigen Interviewpartner von mir, die gleichzeitig China und Japan, Korea beruflich bereist hat. Und was ist für dich, wenn wir schon über Meetingkultur sprechen, so ein Quervergleich zwischen China, Japan und Korea?
Also einfach ausgedrückt ist, Korea liegt irgendwo in der Mitte, geografisch und kulturell. Also Japan und China sind sozusagen die beiden Extreme. Und gerade was Meetingkultur angeht, in Japan würde ich sagen, dauern die Meetings extrem lange, weil es immer eine Konsenskultur gibt. Das heißt, man muss also im Meeting ein gemeinsames Ergebnis haben. Alle müssen zustimmen und es wird im Prinzip so lange geredet, bis man einen Konsens geschaffen hat. Und in China ist das ganz anders. In China sind Meetings dann doch deutlich kürzer. Es wird zwar auch diskutiert, aber zum Schluss gibt es den Chef und der Chef entscheidet und so wird es dann gemacht.
Ja, das mit der Zeit lernt man dann die Unterschiede. Apropos Zeit, seit 2003, 2004 in Asien, das ist natürlich auch eine sehr lange Zeit für dich. Und hast du mal in einem ruhigen Moment dich selber erwischt, dass du dich durch die Zeit eine Veränderung identifiziert hast, wo du früher vielleicht dich anders verhalten hättest, aber jetzt durch die Asien-Erfahrung oder China-Erfahrung doch jetzt anders dich verhält?
Ja, an verschiedenen Sachen, also nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ich bin ja mit einer Chinesin verheiratet und habe eine Tochter, die jetzt 12 Jahre alt ist. Und klar, verändert man sich dadurch schon. Also ich glaube, auf der einen Seite merke ich, wie wichtig es ist, dass man klar kommuniziert, ja, und auch manchmal sprachlich langsam kommuniziert. Ich glaube, ich habe gelernt über die Zeit, gerade in China, etwas bestimmter aufzutreten. Bei der Zeit vorher in Japan, Korea und auch in Deutschland ist man ja eher darauf bedacht, ja, mal Vielfalt aufkommen zu lassen und nicht zu sehr vorzugeben, was man will. Tatsächlich habe ich in China ein Stück weit gelernt, dass man sehr wohl sagen muss, was man will. Und auch der Chef, wenn ich denn in der Runde dann der Chef war, mal eine Ansage machen muss. Und dass man auch manchmal dem Gegenüber zeigen muss, dass man es ernst meint. Also nicht nur abwägen und ruhig sein, sondern auch mal, ich sag mal, auf den Tisch schauen muss und sagen muss, so geht das nicht. Das ist so meine Erfahrung in China.
Wobei in Corona-Zeit haben wir gelernt, das hat ja einen Vorteil, die Dinge praktisch anzupacken.
Das stimmt, das ist schön.
Ja, genau, 14 Jahre, viele Unternehmen kennengelernt und du hast eine fantastische Karriere gemacht. Und wenn man jetzt über eine, ja, doch über eine Distanz zurückblicken würde, was sind eigentlich für dich die wichtigsten Erfolge dieser Zeit?
Ja, also unterschiedlich. Mein ein Thema, auf das wir das ja noch ein bisschen weiter eingehen, ist natürlich der Aufbau von Entwicklungszentren. Also ich habe eigentlich immer entwicklungsnah gearbeitet, jetzt im Projektmanagement oder Business Development oder halt wirklich als Entwicklungsleiter. Und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man über einen Zeitraum von mehreren Jahren quasi bei Null anfangend ein Team aufbaut, ein Entwicklungszentrum aufbaut, bis hin, dass man wirklich eigens entwickelte Produkte mit eigener Kompetenz vor Ort erfolgreich am Markt platziert. Das ist also schon ein tolles Erlebnis. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch sehr viel bei gelernt habe, ist halt Kooperationsverhandlungen oder Joint Venture Verhandlungen. Ich hatte also bei Hella und auch jetzt bei Rheinmetall die Chance, wirklich Joint Venture quasi von der Konzeption an her bis hin zur erfolgreichen Unternehmensgründung miterleben zu können und mitgestalten zu können. Und auch das macht unheimlich viel Spaß und ist ein tolles Erfolgsgefühl, wenn man halt wirklich eine Idee, die man hat für eine mögliche Kooperation, für eine mögliche Partnerschaft, nachher umgesetzt sieht in einem neuen Unternehmen mit einer Fertigung, mit einem Entwicklungsteam, was dann erfolgreich am Markt agiert.
Ja, also Entwicklung, Zentrum Aufbau und Joint Venture Erfahrung, das sind so die zwei wesentlichen Punkte, die du genannt hast. Ich stimme voll zu, das ist sehr aufregende Aufgaben und insbesondere, wenn man auch die erfolgreich und gut gemacht hat. Und heute wollen wir etwas mehr über deine Zeit, die Entwicklungszentren aufzubauen, reden. Ich glaube, das war die Zeit, als du für die Firma Heller Electronics gearbeitet hast. Und wenn man diese Zeit nimmt, das ist auch mehrere Jahre gewesen, welche Phase ist für dich am intensivsten?
Genau, also ich glaube, wenn man ein Entwicklungsteam aufbaut oder ein Entwicklungszentrum aufbaut, ist es immer hilfreich, sich das so in drei Phasen vorzustellen. Am Anfang geht es viele Themen des Setups, wenn man also das nicht das Büro findet oder gründet, so dass notwendig ist, wo man die ersten Einstellungen macht, sich überlegt, wer können Partner sein, vielleicht Kontakte macht zu lokalen Kunden, zu lokalen Recruitern, zu Universitäten, um den Grundstein zu legen. Ganz wichtig dabei, das Thema Kontakt zu lokalen Governments zu schließen, um zu gucken, dass man also dort auch die möglichen Unterstützungsmöglichkeiten kriegt. Und ich glaube, das ist somit die spannendste Aufgabe, weil da passiert halt so schnell, 24 Stunden am Tag sind da nicht genug. Da muss so viele Sachen parallel gemacht werden. Da ist also ein sehr schneller Speed dabei. Und dann, ich glaube, die nächste Phase ist so ein bisschen die Ramp-up-Phase, wo man also innerhalb von relativ kurzer Zeit relativ viele Leute einstellt. Und man balancieren muss, auf der einen Seite die richtigen Leute auszusuchen, zu gucken, dass sie zusammenpassen, dass man die Kontakte in das Headquarter richtig aufbaut, das Vertrauen dort aufbaut, aber dann vor allen Dingen trainieren der Leute und dafür gucken, dass halt dort die Interfaces stimmen, dass das, was sozusagen, wir reden ja vor allen Dingen mittelständischen Unternehmen aus Deutschland hier, dass das, was sozusagen der Kern des Unternehmens ist an Kompetenz, auch nach China rüberkommt. Sei es jetzt das Qualitätsbewusstsein oder das Produktdesign oder die Prozesse, dass man das hier vor Ort aufbaut. Und dafür ist halt Training ganz wichtig. In der Phase braucht man auf jeden Fall auch Support aus Deutschland. Und dann kommt eigentlich die Phase des sozusagen der des Store des ja, wo man dann halt die ersten Erfolge sieht, wo man vielleicht ein Team hat von 20, 30, 50 Leuten, wo man anfängt, wirkliche Entwicklungsarbeiten zu machen, wo man mehr leistet, wo man mehr Output kriegt, als man reinsteckt, wo man vielleicht erstes Geschäft gewinnt oder erste lokale Entwicklung abdecken kann, bis hin zu, dass man komplett eigene Entwicklung macht. Und in dem Bereich ist dann unheimlich wichtig, Mitarbeiter zu halten und Mitarbeiter zu entwickeln. Und das ist ein Prozess, der also viele Jahre dauern kann und der in China sehr schwierig ist, weil es, ich glaube, mit einer der Märkte ist mit dem meisten Wettbewerbsdruck, was Arbeitnehmer angeht. Es hieß ja früher immer The War for Talent, also der Krieg um Talente am Markt in China, der tobt ja halt besonders heftig. Und deswegen ist also eine gute Unternehmenskultur aufbauen, Mitarbeiterführung, Karrierepfade aufbauen sehr wichtig. Und das ist eigentlich der Bereich, wo man auch persönlich als Leiter von so einer Abteilung am meisten wächst, weil dort geht es wirklich darum, geht es darum, für sich selbst auch Leadership-Kulturen aufzubauen. Also nicht mehr zu managen und die Themen selber voranzutreiben, sondern durch das eigene Leadership das Team dahin zu bewegen und die Ziele so zu setzen, dass das Team das von selbst machen kann.
Ja, hast du toll erklärt. Also diese drei Phasen: Start-up und Ramp-up und dann Organisationsentwicklung, um eine stabile Organisation aufzubauen. Und was ist für dich persönlich in der Zeit eine der intensivsten Phase, oder kannst du da eigentlich nicht so wirklich unterscheiden? Das sind alle unterschiedlich intensiv.
Ja, ich tue mich schwer. Also ich glaube, es sind erstmal alle Unterschiede intensiv und alle für sich auch irgendwie spannend. Zumal man, je nachdem, um was für ein Unternehmen oder Unternehmensbereich es geht, meistens diese Phasen auch mehr oder weniger parallel laufen, weil man ja oft auch nicht ein Entwicklungszentrum für ein Produkt aufbaut, sondern man meistens mit einem Produkt oder einer Kompetenz anfängt. Und die dann langsam in Phase 2 und 3 übergeht und dann die nächste, wo man wieder bei Phase 1 anfängt und dann entsprechend weitergeht, so dass es ein so eigentlich ein immer verschiedenes Parallelablaufen der verschiedenen Produkte oder Divisionen oder Produktbereiche, wie immer es heißen mag, gibt, die in den verschiedenen Phasen sind.
Wie ich das mich richtig erinnere, Hella Electronics hat ja die Zentrale in Shanghai, aber eins der Entwicklungszentren hast du persönlich in Nanjing aufgebaut. Wie kam damals die Idee oder die Entscheidung auf den Standort Nanjing?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also tatsächlich hat man sich damals überlegt, man hatte in Shanghai schon einen Standort mit zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, 150 Mitarbeitern oder sowas. Und man wollte halt einen zweiten Standort aufbauen. Und es war ja schon absehbar, dass in Shanghai die Personalkosten sich also relativ schnell weiterentwickeln. Und dann hat man halt überlegt, was für andere Städte kommen in Frage? Und gibt es halt die verschiedenen Überlegungen, wo gibt es gute Universitäten, wo man also auch im Bereich, in dem Fall Automobiltechnik, gute Ingenieure aufbauen oder kriegen kann. Natürlich die Frage, was kosten die Leute dort? Also wie entwickeln sich die Personalkosten? Wobei man dann immer auch ein Stück weiter schauen muss, nicht nur auf die Personalkosten heute, sondern auch so Sachen wie entwickeln sich die Immobilienpreise und sowas. Das ist immer ein guter Indikator dafür, wie sich die Kosten in Zukunft entwickeln. Dann auch räumliche Nähe zu den anderen Werken oder zu den anderen Entwicklungszentren war durchaus ein gewichtiger Punkt. Und keine Ahnung, ich glaube, das waren so die wichtigsten. Vielleicht noch, wie ist das Wetter? Weiß ich nicht. Wie sind die Kunden vielleicht in der Nähe? Gibt es in der Nähe viele Automobilkunden oder so? Und ja, bei Hella, da war ich am Anfang noch ein bisschen mit beteiligt. Das war eigentlich noch vor meiner Zeit. Ist halt die Wahl auf Nanjing gefallen, weil Universitätsstadt mit drei der Top 10 Universitäten, glaube ich, in Nanjing oder zwei. Und einigen Automobilkunden und relative Nähe zu Shanghai und trotzdem 10, 15, 20% im Gehaltsniveau unter Shanghai, sodass man gesagt hat, das ist ein guter Standort für das zweite Entwicklungszentrum.
Ich kann mich noch daran erinnern, vor 3, 4 Jahren haben wir ein Telefonat geführt. Du hast aus dem Standort Xiamen mich angerufen und ihr habt für den Standort Xiamen entschieden, für den dritten Standort sicherlich wegen des Wetters, oder?
Natürlich, weil der Beach in Xiamen so schön ist. Nein, in Xiamen, genau, wir haben damals, da warst du, glaube ich, bei Unity noch, ne? Hatten wir die Innovationsthemen da diskutiert. Die Xiamen war damals eine Entscheidung aus unserer Kooperation mit Hongfa, wo wir ein Relay-Kooperation hatten mit denen. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass wir dort auch einen Entwicklungsstandort aufgebaut haben. Ansonsten ist Xiamen tatsächlich eine etwas komische Wahl, weil eigentlich dort nicht viel Automobiltechnik ist oder zumindest bis vor ein paar Jahren nicht viel war. Aber das Wetter ist sehr schön, das stimmt.
Dingsreise würde ich auch sehr gerne dort machen, aber Spaß
Ja,
beiseite.
ich glaube, ich war 50 Mal in Xiamen. Also da die Flüge immer verspätet sind, irgendwann willst du da nicht mehr hin.
Das stimmt. Über diese drei Phasen möchte ich nochmal zurückkommen. Und zwar, was ist deine persönliche Rolle entlang diesen drei Phasen? Hat sich dann auch eine Veränderung erfahren?
Ja, genau. Ich glaube, mal einfach ausgedrückt, man muss sich immer weniger involvieren. Ne? Also am Anfang in der Setup-Phase, gerade in Nanjing, wir haben also wirklich angefangen damals quasi in einem Hotelzimmer, also in einem Office, was wir gemietet hatten. Da saßen alle zusammen in einem Raum und da hat man im Prinzip alles gemacht, bis hin zu das Netzwerk selbst installiert und all sowas und war bei jedem Gespräch dabei. Und dann geht man mehr in die Rolle, man baut auf und guckt, dass man die richtigen Leute einstellt, hat also unheimlich viele Interviews. Ich habe bestimmt Tausende von Interviews gemacht in der Zeit, um die richtigen Kandidaten rauszusieben und Trainingsprogramme zu erstellen, große Trainingskataloge aufzubauen, Materialien dazu und so weiter. Bis hin zu, wo man dann mehr und mehr sagt, jetzt geht es darum, vielleicht Geschäft aufzubauen, wo man Anfang unterstützt, aber dann vor allen Dingen die Leute da anzuleiten, dass sie es selber machen können und selber versuchen und Feedback geben, Unternehmenskultur aufbauen. So dass ich also eigentlich, und das ist für mich persönlich eigentlich das, wo ich sehr dankbar bin, dass ich die Chance hatte, das in China miterleben zu können, über die Zeit immer die Aufgaben ändern. Und man eigentlich, es eigentlich nie langweilig wird, weil ich keinen Tag seitdem ich hier bin, gehe ich morgens ins Büro und weiß genau, was auf mich zukommt und was passiert, weil halt sehr, sehr, sehr vielfältige Aufgaben jeden Tag auf einen zukommen.
Von Hella würde ich nochmal unseren Fokus ein bisschen auf allgemein deutsche Unternehmen lenken. Und ich meine, Hella Electronics ist ja ein großes Unternehmen. Und was denkst du mit deiner Erfahrung, sind die Herausforderungen für deutsche Mittelstand, wenn diese Firmen auch ihre Entwicklungszentren in China aufbauen müssen? Dazu muss ich sagen, vor 5 oder 7 Jahren Entwicklungszentrum aufzubauen in China ist noch eine Minderheit, aber heutzutage hört man immer mehr. Dennoch gibt es nach wie vor Unternehmen, die noch keine Entwicklungsfunktion vor Ort haben. Was sind deine Empfehlungen an diese Unternehmen, die Herausforderungen zu identifizieren und auch zu managen?
Also allgemein gesagt, zunächst muss man sich mal überlegen, was eigentlich das Ziel ist, das man erreichen möchte. Und man muss sich überlegen, was ist der beste Weg, an das Ziel zu kommen. Das ist sehr unterschiedlich von Produkt, zu Unternehmen, zu Unternehmen. Also im Automobilbereich würde ich mal sagen, gibt es vielleicht Unterschiede zwischen, geht es darum, Produktion in China aufzubauen, weil man halt hier den Kunden schneller bedienen möchte oder einfacher Logistik aufbauen. Oder möchte man sagt man im nächsten Schritt, die Produkte, die man hier produziert, müssen beim Kunden in irgendeiner Form appliziert werden. Also wenn es keine Massenware ist, wo man ein Standardprodukt einfach nur herstellt, sondern wenn es etwas ist, was lokal mit Kunden besprochen werden muss, dann braucht man auf jeden Fall vor Ort ein Team, was dieses Applikationsengineering übernehmen kann. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man, egal wie groß das Unternehmen ist, sich überlegt, okay, jetzt brauche ich ein Team vor Ort, was in der Lage ist, diese Diskussion mit dem Kunden abzudecken. Und dann kommt man, glaube ich, sehr schnell dahin zu sagen, naja, also eigentlich die Produkte, die wir uns vielleicht in Deutschland so überlegt haben, die passen gar nicht so ganz genau nach China. Eigentlich gibt es hier andere Anforderungen. Entweder soll das Produkt anders aussehen oder wir müssen mehr flexibel sein oder schneller sein oder wir müssen günstiger sein. Und um günstiger zu sein, muss man vielleicht noch mehr lokalisieren oder vielleicht muss man eben nicht den absolut perfekten Qualitätsstandard haben, sondern so nur die 90% Lösung. Das reicht für den Markt und ist aber deutlich kostengünstiger herzustellen. Und je nachdem, wie das gelagert ist, wie das Produkt aussieht, wie die Prozesse dazu aussehen, braucht man dann mehr oder weniger lokale Kompetenz vor Ort. Chinesische Kunden in der Automobilindustrie zumindest sind sehr stolz oder entwickeln ein immer stärkeres Selbstvertrauen. Und es ist sehr schwierig, einem Kunden zu erklären hier, dass er jetzt leider keine Antwort auf seine Frage kriegt, weil man erst mal mit den Kollegen aus Deutschland oder woanders diskutieren muss und die sind vielleicht gerade nicht zu erreichen. Und dann kommt man in 2, 3 Tagen oder in 2, 3 Wochen erst mit einer Antwort wieder. Da sagen die Kunden, das wollen wir nicht. Wir möchten, dass hier jemand ist vor Ort, der alle unsere Fragen beantworten kann, der sich damit auskennt, der auf unsere Wünsche eingeht und das Ganze auch noch bei guter Qualität und zu einem günstigen Preis, weil das ist auch mittlerweile das, was man von einem lokalen chinesischen Wettbewerber kriegen kann und was auch sehr viele andere internationale Firmen hier vor Ort machen können. Und deswegen kommt es, also die Frage zu beantworten, muss man sich wirklich überlegen, wie ist die strategische Situation des Unternehmens und der Produkte und das daraus ableiten. In meiner Erfahrung ist ein lokales Frontend zumindest, was also lokal das Applikationsengineering macht, das Requirements Management, vielleicht ein Stück weit die Produktdefinition und dann natürlich Sachen wie Prototyping, Validation, Testing, das ist eigentlich ein Muss, wenn man hier erfolgreich sein will. Und vor einigen Jahren hätte ich auch noch gesagt, am besten macht man noch die komplette Entwicklung hier, weil dann hat man relativ kurze Wege, man kann dem Kunden zeigen, man hat die komplette Kompetenz hier und es ist kostengünstig. Da würde ich mittlerweile sagen, das ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt notwendig. Wenn man ein gutes Requirements Management hat, kann man die Entwicklung auch genauso gut woanders machen, insbesondere bei Themen wie Software, die man gut verteilen kann. Dort gibt es mittlerweile deutlich günstigere Standorte, sei es in Vietnam, wo ich auch für Hella einen Standort aufgebaut habe, in Ho Chi Minh City für Softwareentwicklung oder Indien oder auch in Osteuropa. So dass man also sagen muss, ein absolutes Muss ist ein Frontend in China, mit dem man für den Kunden sozusagen darstellen kann, dass die komplette Entwicklungskompetenz hier ist. Das Backend kann meiner Ansicht nach auch woanders sein, solange man sicherstellt, dass die Fragen des Kunden zeitnah beantwortet werden kann und dass man, was das Thema Requirements Management und technische Fragen hier vor Ort in China alles abdecken kann.
Ja, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Da drin sind eigentlich schon sagen wir mal zwei Antworten geliefert. Das eine ist, geht es um, warum man in China ein Entwicklungszentrum aufbauen muss. Das andere ist eher in Richtung wie. Bei dem Thema warum, du hast ein Stichwort gesagt, ja, man muss in der strategischen Gebiet, in dem strategischen Gebiet klar sein, was man eigentlich erreichen möchte. Und gerade in dem Gebiet möchte ich nochmal eine Frage stellen. Wie sollen Unternehmen damit umgehen, mit der Unsicherheit und oder mit dem ein gewisses Risiko, dass man in China Know-how abgeht an den Markt oder an den Wettbewerber?
Ja, das ist eine gute Frage und auch, glaube ich, die Frage, die die meisten Firmen davon abhält, zu starke Teams oder zu viel Entwicklungskompetenz nach China zu geben. Und es gibt da keine Patentlösung für. Natürlich ist das so, dass in China Wissen relativ schnell abwandert. Das kann, ich sag mal, im schlimmsten Fall so passieren, dass also Leute in Anführungsstrichen bösartig Wissen mitnehmen, Zeichnungen kopieren, Daten mitnehmen und zum Wettbewerber bringen. Das passiert aber in meiner Erfahrung relativ selten. Also das ist ja dann schon fast eine Criminal Intent. Da kann man sich vorschützen, indem man also natürlich dafür sorgt, dass irgendwie Festplatten verschlüsselt sind, dass man bestimmte Regeln hat, was die E-Mail-Kommunikation angeht und das dann ein bisschen monitort, welche E-Mails da reingehen, dass man halt klare Guidelines macht, dass man vielleicht auch in die Verträge reinschreibt, dass das Thema Data Security, Data Protection, IPR Protection wichtig ist und dass bei Verletzungen, da man die Leute vor den Kadi zieht. Also man kann da schon einiges machen, um es schwieriger zu machen, aber ganz ausschließen kann man das nicht. Der andere Aspekt ist, dass man Leute aufbaut, trainiert und die sind einfach gut und die haben viel gelernt. Und nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren, also so die Halbwertszeit, würde ich sagen, eines guten Ingenieurs in einem Unternehmen, da gehen die einfach woanders hin, weil sie dann mehr Geld verdienen oder einfach, weil sie Lust haben, was anderes zu machen oder weil, das Kind zu einer besonderen Schule gehen muss und sie deswegen umziehen müssen. Also es gibt viele Gründe. Es ist ja relativ große Mobilität auch in China eigentlich, zumindest innerhalb einer Stadt. Und dann sind die Leute halt weg. Und das, was man dann investiert hat an Aufbau in die Leute, ist dann auch weg. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich von Anfang an Gedanken darüber macht, wie man Trainingskonzepte aufsetzt, dass man also immer, also mindestens 1,5 oder 2 Leute mehr oder weniger in einem ähnlichen Aufgabengebiet hat, sodass man also notfalls das umswitchen kann, dass man sich überlegt, wie man den Leuten vielleicht innerhalb einer Firma neue Aufgaben geben können, also dass man nicht Leute immer 10 Jahre lang den gleichen Job machen lässt, auch wenn sie dann totale Experten werden, sondern dass man ihnen ein Stück weit Rotation anbietet, weil das sehr positiv aufgenommen wird, dass die Leute sich weiterentwickeln können und dass man sich natürlich überlegt, wie kann man Mitarbeiter langfristig halten. Last but not least durch finanzielle Anreize, die man ihnen gibt, aber auch dadurch, dass man halt ihnen Entwicklungs- und Karrierepfade anbietet. Und ich glaube, wenn man sich das vorher ein bisschen überlegt, dann kann man zumindest das Risiko des Know-how-Abfluss Richtung Wettbewerb und des Know-how-Verlustes oder des Mitarbeiter, der Zeit und Arbeit und Geld, die man in einen Mitarbeiter investiert hat, dass der verlustig wird, kann man reduzieren. Ausschließen kann man es nicht.
Gerade bei Sicherheitsaufbau für bestimmte Positionen, dass man sagt, 1,5 Position oder 2 Köpfe für eine Position, damit man bei Kündigung von gewissen Mitarbeitern, dass da auch die Prozesse gesichert werden kann. Und das heißt, in der Strategie müsste man mit einer gegebenenfalls höheren Investition rechnen, Das ist natürlich auch ein Teil von der Strategie. Inwiefern müsste man eigentlich in die Zukunft investieren oder bereit muss man sein, in die Zukunft zu investieren? Hast du da Empfehlungen oder Gefühl in Produktzyklus oder Lebenszyklus eines Produkts? Muss man in einen Produktzyklus oder in zwei Produktzyklen muss man sich investieren? Was ist deine Erfahrung?
Das kommt, glaube ich, auch sehr stark auf die Industrie an und wie dort die Produktzyklen aussehen. Aus meiner Erfahrung im Automobilbereich wird man, ich hätte mal gesagt, 3 Jahre brauchen, bis man den Aufwand, den man betreiben muss, um ein Entwicklungszentrum aufzubauen, Leute einzustellen, zu trainieren, bis man das wieder reingeholt hat durch zusätzlichen Umsatz, den die Leute gemacht haben, zusätzlichen Profit oder neue Produkte, die sie entwickelt haben oder neue Kunden. Also man muss schon ein bisschen in die Zukunft schauen. Das mag in anderen Bereichen sind es vielleicht auch 5 Jahre, wenn es besonders entwicklungsintensiv ist. Und in anderen Bereichen geht es vielleicht auch etwas schneller. Und es ist so, wie du sagst, man muss tendenziell aufgrund des Umstandes, dass man etwas doppelt abdecken muss oder anderthalbfach abdecken muss, muss man tendenziell etwas mehr Leute aufbauen. Man braucht also eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Fettschicht in der Entwicklung, um diese Flexibilität vorzuhaben. Auf der anderen Seite hat man dadurch auch den Vorteil, dass man etwas flexibler ist. Man kann halt auch mal Leute vielleicht auf Innovationsthemen setzen oder man kann mal schauen, ob man bestehende Produkte in anderen Bereichen verkaufen kann. Also in Europa wird ja ganz oft gesagt, das ist ein Produkt und das ist jetzt nur in einem Bereich, was verkauft werden kann. Ich glaube, in China gibt es oft Möglichkeiten, dass man halt auch andere Möglichkeiten, andere Vertriebswege findet. Diese Flexibilität gewinnt man dadurch auch. Und last but not least ist ja zumindest noch in China die Entwicklungskosten oder die Personalkosten auch geringer, als das zumindest mal in Deutschland der Fall ist, auch wenn in Osteuropa oder natürlich in Indien und Vietnam die Personalkosten mittlerweile deutlich unter zumindest mal den Tier 1 und den Tier 2 Städten in China liegen.
Meine letzte Frage in dem Bereich strategische Entscheidung ist dabei weiterhin bei der Investitionsbereich. Am Ende muss man ja quasi immer für sich eine Rechnung machen, entweder an Eigentümer oder an das höhere Management berichtet. Als Landes-CEO und früher VP Entwicklung hast du da bestimmte Tricks, die du da verraten kannst, wo kann man sonstige Finanzierungsmöglichkeiten noch holen oder wie kann man diese Entwicklungsinvestition quasi berechnen, dass das da doch eine lohnenswerte Investitionsakt ist für das Unternehmen?
Also vielleicht 2 Punkte dazu. Der erste Punkt ist, man sollte nie unterschätzen, wie viele Tipps und Tricks es gibt, um die Investitionskosten und die Personalkosten doch im Zaum zu halten. Also China macht ja wirklich massiv Industriepolitik. Jetzt kommt es ja langsam in Europa auch wieder en vogue. Das heißt, hier wird, wie man kann hier konkrete Subsidies kriegen für Personalaufbau, für Entwicklungszentren, wo also einem wirklich Geld gegeben wird. Man kann Steuern massiv sparen, also bis hin zu unter 10% Unternehmenssteuersätze, wenn man es clever macht, wenn man halt entsprechende Hightech-License erwirbt oder aufbaut, so dass man also viele Sachen machen kann, um zumindest das Nachsteuerergebnis deutlich zu verbessern, respektive die Kosten, die man dort investiert, zu reduzieren. Die andere Frage ist, sag mal, die Kosten, die man investiert hat, wie kann man die gegenrechnen oder wie kann man abschätzen, wie viel man investieren muss? Meiner Ansicht nach braucht es dafür immer eine Art Business Case Berechnung. Man muss sich also vorher überlegen, was ist ein möglicher Markt, was sind die möglichen Produkte für den Markt. Man muss sehr viel investieren, sehr viel Informationen sammeln, wie sich der Wettbewerb entwickelt. Ein heißer Tipp, man soll nie unterschätzen, wie schnell Marktpreise verfallen können in China. Ja, also oft sagen Leute, okay, ich kann ein Produkt X für 20 € verkaufen und das kann ich dann 5 Jahre lang für 20 € verkaufen. Es funktioniert aber nicht. Das kann ich vielleicht ein Jahr lang für 20 Euro verkaufen und dann für 18 und dann für 15 und vielleicht in den letzten Jahren nur noch für 10 Euro. Und da muss man sich von Anfang an darauf einstellen, damit man entsprechend diese Kostendegression mitmacht. Und wenn man so einen Business Case hat und sich überlegt, was man da erreichen kann, realistischerweise, dann kann man auch die Frage beantworten, wie viel Entwicklungskosten man, ob sich das recht dafür, ob sich das rechnet, dafür ein Entwicklungsteam entsprechend aufzubauen.
Ich glaube, im Vorbereitungsgespräch hast du auch mal gesagt, dass im Grunde genommen auch noch je größer die lokale Entwicklungskompetenzteams sind, umso weniger muss man auch aus der Zentrale die lokale Organisation unterstützen. Diese Kosteneinsparung müsste man eigentlich auch mitrechnen.
Genau, das vergessen Leute auch oft, dass sie sagen, jetzt habe ich in China, in Deutschland habe ich schon so viele Leute sitzen und jetzt muss ich in China noch zusätzlich Leute aufbauen. Also erstmal können die Leute in Deutschland ja auch andere Aufgaben machen. Also sie müssen ja zum Beispiel Innovationsthemen, sodass man also auch in 3 Jahren und in 5 Jahren noch neue Produkte hat. Was oft auch für die Leute, die in Deutschland sind, die ja auch oft Angst haben, dass ihr, sag mal, Job jetzt verlustig geht, weil in China das aufgebaut wird. Das ist nämlich eigentlich immer das Standard oder das Gegenargument zu sagen, ist doch wunderbar. Ihr könnt viele der Aufgaben, die sowieso für euch schwierig sind, aus Deutschland abzudecken, nach China abgeben und könnt euch auf das fokussieren, was ihr am allerbesten könnt, nämlich wirklich Innovationen machen und neue Produkte entwickeln. Und zum anderen, ist das natürlich irrsinnig teuer, aus Deutschland über Dienstreisen oder über Delegationen nach China zu kommen. Also ein Delegate in China, das rechnen wir normalerweise, je nachdem, natürlich kommt auf 1.000 Faktoren an, aber lassen wir es mal standardmäßig, kostet vielleicht 2,5 Millionen, 2 bis 2,5 Millionen RMB, also knapp. Das sind das 400.000 Euro netto, also sagen wir 300.000 Euro. Und für das Geld kann ich also problemlos 6 lokale Mitarbeiter einstellen. Ne? Das hängt damit da zusammen, dass es steuerlich schwierig ist, dass man dann oft den Leuten ja hier Housing Allowances geben muss oder die Familie mit unterbringen muss. Und gerade Shanghai ist die teuerste Stadt der Welt jetzt seit neuestem. Ist also ein sehr zweifelhafter Rekord. Aber jeder, der hier schon mal war, weiß, also allein in den Supermarkt gehen, da kommen einem die Tränen in die Augen. Das ist einfach sehr teuer hier, das Leben. Deswegen lokale Mitarbeiter aufbauen ist also da bestimmt ein Weg, mittel- bis langfristig deutlich Geld einzusparen.
Ja, super. Vielen Dank für die tollen Tipps. Und wir haben auch darüber gesprochen, also du hast sogar vorher gerade erwähnt, wenn du jetzt Entwicklungszentrum aufbaust oder Entwicklungsteams aufbauen würdest, würdest du etwas anders gestalten wie vor 5 Jahren noch. Was hat sich dann in der chinesischen Markt sich verändert, sodass die Rahmenbedingungen jetzt anders ist?
Ich glaube, einfach ausgedrückt, muss man sich wirklich überlegen, welche Entwicklungsaufgaben man hier platziert. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, am besten alles. Mittlerweile würde ich sagen, nur das, was wirklich notwendig ist. Für mich ist das immer das Thema Applikationsengineering, also dass man dem Kunden gegenüber eigentlich alle Themen abdecken kann. Aber alles, was auch in einem Backoffice entwickelt werden kann, sei es Software oder Simulation oder Hardware, das kann man auch in anderen Standorten machen, die einfach kostengünstiger sind. Wie gesagt, Vietnam, Indien wären wahrscheinlich gute Adressen im Umfeld. Man kann sich auch überlegen, dass man ein Frontend in China aufbaut, nahe bei den Kunden und ein Backoffice weiter im Westen. Also in Chengdu zum Beispiel oder Chongqing sind nach wie vor die Lohnkosten 30, 40% geringer als in Shanghai. Das kann auch schon eine sehr gute Methode sein, dass man das ein bisschen auftrennt. Und auf der anderen, das ist sozusagen für mehr oder weniger, wie man die Kundenbedürfnisse am besten befriedigen kann. Und die andere Sache, die sich geändert hat in China, die geht eigentlich in die andere Richtung, ist, in vielen Bereichen ist China mittlerweile leading. Und dort ist es dann eigentlich eher angesagt, dass man hier wirklich eine Kernentwicklung aufbaut und gegebenenfalls Themen nach Europa zurückliefert. Also ich glaube, in vielen Bereichen der Softwareentwicklung hat China mittlerweile einen globalen Stand erreicht, Und in manchen Bereichen wie künstliche Intelligenz oder Fahrerassistenzsystem oder der Sensorik dafür ist China auch zumindest den ein oder anderen Unternehmen in Deutschland voraus. Sodass man also sagt, für bestimmte Bereiche macht es vielleicht für ein Unternehmen Sinn, das globale Entwicklungszentrum in China zu machen, weil hier einfach mehr gut ausgebildete Ingenieure in diesem Bereich sind. Und dann sagt man, dass man die komplette Entwicklung hier macht.
Okay, also das heißt zum einen die Kostenfaktor spielen in China immer mehr eine Rolle, zum anderen, dass die Technologieführerschaft in bestimmten Bereichen in China führt auch dazu, dass die globale und die chinesische Entwicklungsorganisationen eines Unternehmens müssen noch enger zusammenarbeiten und die Arbeitsteilung ist deutlich verzahnter, als früher der Fall ist. Wenn man jetzt ein Projekt vorstellt oder eine Kundenbetreuung vorstellt, manche Arbeitsteilung wird in China gemacht, manche Schritte werden in Europa gemacht, manche Technologie wird in China vorrangig entwickelt, manche Technologie wird eher in Deutschland entwickelt. Was heißt das dann für die Organisation? Was heißt das dann für die Zusammenarbeit eines Entwicklungsteams?
Ja, die wird dadurch bestimmt nicht einfacher. Also
Das glaube ich.
ich sag mal, es ist natürlich am einfachsten, wenn man und manchmal auch am kostengünstigsten für kleinere Projekte, wenn man einfach alle Entwickler in einem Raum sitzen hat oder in räumlicher Nähe. Weil dann kann man viele Unklarheiten sehr schnell dadurch lösen, dass man einfach miteinander spricht oder gemeinsam die Sachen macht. Ich war immer wieder erstaunt, gerade bei chinesischen Lieferanten habe ich das gesehen, die mir dann erzählt haben, bei einem Bodycomputer, also so einem elektronischen Steuergerät, wo wir vielleicht mit 10, 15, 20 Leuten verteilt global dran gearbeitet haben, vielleicht nicht alle Fulltime, aber halt jeweils in den speziellen Rollen. Und dann haben chinesische Lieferanten das einfach mit 3 Leuten oder 4 Leuten gemacht. Die haben einfach dann zusammengesessen und der eine hat ein bisschen Hardware und Software gemacht und der andere hat ein bisschen Hardware und Mechanik gemacht und der dritte hat ein bisschen Testing noch mitgemacht und haben das Ding irgendwie runtergeschrieben. Das kann man bei kleinen Projekten machen, aber man hat natürlich dann keine Prozessfestigkeit drin. Und wenn irgendwas schief geht oder was übersehen wird, dann hat man zum Schluss ein Produkt, was halt, ich sag mal, irgendwie funktioniert, aber was eben keinen wirklichen Standard, keine Wiederholbarkeit hat. Und wo man dann sehr oft für jedes Projekt, was man neu macht oder jedes Derivat, was man davon macht, im Prinzip wieder bei Null anfangen muss. Wenn man in eine verteilte Entwicklung geht, und da geht ja global der Trend ganz stark hin, ist es wahnsinnig wichtig, die Schnittstellen zu klären. Das ist natürlich erstmal viel Arbeit. Das ist ja viel einfacher, wenn ich meinem Nachbarn mal zurufe, dass er jetzt gerade die Funktion XY umschreiben soll, als wenn ich ein Requirements Management schreibe und in einer Requirements-Spezifikation genau spezifiziere, was jetzt wo wie geändert werden muss, was die Input- und Output-Parameter sind, das in ein Tool wie DAWS hochlade und dann jemand am anderen Ende der Welt das liest und entsprechend umsetzt. Also das erfordert eine unheimliche Disziplin, kostet erstmal Zeit und Geld, aber bei großen, komplexeren Projekten ist das auf Dauer gut investiert, weil dann kann man nämlich sehr gut verteilt arbeiten. Man hat eine sehr hohe Wiederholbarkeit und auch eine sehr hohe Wiederverwendbarkeit. Und ich glaube, gerade im Bereich Softwareentwicklung ist das ganz klar der Trend, wo es hingeht.
Kommen deiner Meinung nach die chinesischen Mitarbeiter in den Entwicklungszentren gut mit diesem verteilten Entwicklungsprojekt oder dieser Zusammenarbeit klar?
Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Das ist natürlich ein Umgewöhnungsprozess. Und wenn man angefangen hat, irgendwie alles zusammenzumachen und in einem Raum zu sitzen, dann muss man sich umstellen. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum das schwieriger sein sollte für die als für jemanden aus Deutschland oder sonst irgendwo. Es muss den Leuten aber erklärt werden. Wie gesagt, es ist nicht ganz intuitiv, mit einer klaren Systemanforderung zu arbeiten und stark verschriftlicht die Sachen abzustimmen. Ist zunächst mal ein Mehraufwand, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das schwieriger ist oder anders ist in China als sonst irgendwo.
Ich habe nur rein Interesse halber noch gefragt, weil ich stelle mir vor, dass durch diese verzahnte Zusammenarbeit, dass man dann deutlich die Kooperation im Vordergrund steht und weniger quasi eine präsente Führung im Raum. Und das ist schon, denke ich, für viele chinesische Mitarbeiter eine, so wie du sagst, eine Umgewöhnung halt, ne?
Ja, glaube ich schon, aber also ich, ohne jetzt diese Industrie im Detail zu kennen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Huawei die Software für ihr neuestes Handy schreibt, dass sie das nicht auch mit entsprechend verteilter Arbeit und Requirements Management machen. Das ist bei der Komplexität sonst überhaupt nicht möglich.
Ja, das glaube ich auch. Die Zukunftstrends geht auch noch dahin, dass man die Anforderungsdefinition auch nicht mehr stabil bleibt, sondern auch quasi mit dem modernen Wort agil bleiben soll und so weiter und so fort. Das ist noch mehr Anforderungen an die Entwicklungsteams. Und ich glaube, wenn wir weiterspinnen, dann können wir den ganzen Abend darüber sprechen. Aber das wollen wir nicht. Wir sind schon relativ weit in unserem Gespräch. Eine Frage hätte ich noch, die letzte in dem beruflichen Bereich. Wenn du schon so erfolgreich in China deine Laufbahn erlebt hast und du bist ja weiterhin in China groß dabei, eine noch interessantere Aufgabe jetzt anzunehmen bei Rheinmetall Automotive. Was mich interessieren würde in Zukunft, wenn du eines Tages doch entscheidest, mit deiner Familie nach Deutschland zu ziehen, und welche berufliche Herausforderungen suchst du noch oder würdest du gerne nochmal annehmen?
Ja, ich glaube tatsächlich, für mich wäre wahrscheinlich der Kulturschock, nach Deutschland zurückzukehren, auch nicht so klein. Aber was ich mir gut vorstellen könnte und was ich gerne machen würde, wäre sozusagen ein Stück weit ein Kulturbotschafter auch in die andere Richtung zu sein. Also mit anderen Worten, einem asiatischen oder vielleicht sogar einem chinesischen Unternehmen, in Deutschland, in Europa zu helfen, dort Fuß zu fassen. Wahrscheinlich müsste ich viel Neues lernen, dazu, wie man das Geschäft in Europa aufbaut. Bestimmt auch im Bereich Arbeitsrecht und ähnliche Sachen, wo ich vielleicht einige Sachen mir erst aneignen müsste. Auf der anderen Seite könnte ich halt das, was ich jetzt über die Jahre gelernt habe, bezüglich asiatischer Kultur, bezüglich chinesischer Kultur, Geschäftsgebaren, Sprache etc. dort ansetzt und eine Art Botschafter, eine Art Brückenkopf für ein asiatisches Unternehmen in Europa sein. Und da gibt es ja Gott sei Dank durchaus einige Unternehmen mittlerweile, wo das nicht ganz, wo genau das gefragt ist. Und das könnte ich mir vorstellen, vielleicht als nächsten Schritt in meiner Karriere, wenn wir nach Europa zurückkehren wollen.
Ich kann mich auch sehr gut vorstellen, gerade durch deine Sprachkenntnisse, wir haben ja nicht darüber gesprochen noch, dass du sehr gut Chinesisch sprichst und du lebst auch in interkultureller Umgebung quasi jeden Tag. Und das wird dir sicherlich helfen, auch andersrum auch erfolgreich zu sein. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, um ein paar persönliche Fragen zu stellen. Du hast gesagt, du lebst in einer interkulturellen Ehe und deine Tochter ist jetzt 12. Ich habe auch eine Tochter, die ist etwas älter, mit 15. Aber mich interessieren würde, was spricht deine Tochter besser, Deutsch oder Chinesisch?
Ja, definitiv Chinesisch. Also ich hätte sogar gesagt, Chinesisch ist Nummer eins, Englisch dicht gefolgt von Englisch und recht weit abgeschlagen Deutsch. Muss ich zu meiner Schande gestehen, es ist einfach so, dass da zu wenig Zeit ist. Sie geht zu einer amerikanischen Schule und sie lernt halt vor allen Dingen Chinesisch und Englisch dort und Deutsch nur so. Zu Hause ein bisschen oder wenn wir gemeinsam oder wenn sie was liest, ein deutsches Buch oder so, aber definitiv weit hinter Englisch und Chinesisch.
Ja, bei uns auch ähnlich, wobei das Englische ist bei uns nicht so ausgeprägt. Meine Tochter geht eigentlich die ganze Zeit in die deutsche Schule, auch in China. Ja, Die China-Zeit habt ihr sicherlich nicht nur beruflich verbracht, ihr seid auch viel unterwegs als Familie. Was ist eigentlich dein persönliches Lieblingsreiseziel in China?
Oh,
Jetzt sag
das
nicht
ist eine
Xiamen.
gute Frage. Nein, nein, nein. Also, ich muss gestehen, ich habe eigentlich viel zu wenig in China gereist. Also, Covid sei Dank habe ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren einige schöne neue Ecken entdecken können. Wir waren jetzt über Weihnachtsferien waren wir in Yunnan und waren da in Dali, Lijiang. Und da war ich total begeistert. Ist zwar alles ein bisschen hoch, um so 3.500 Meter oder so. Also dann wird die Luft schon etwas knapper, aber unheimlich schön landschaftlich. Und ich bin immer wieder erstaunt davon, was für unheimlich schöne Ecken es in China gibt. Wenn man jetzt nicht gerade zu den Nationalfeiertagen dahin fährt, sind die auch nicht total überlaufen. Und wo man also wirklich fantastisch reisen kann. Jetzt im Sommer wollen wir für 2 Wochen, da freue ich mich schon sehr drauf, mit dem Wohnmobil, das ist also so immer schon mein Traum, durch Gansu, durch die Provinz Gansu reisen, also quasi in die Wüste und Steppengegenden und da zum Qinghai Lake und so. Und ja, da freue ich mich schon besonders. Da kann ich dann beim nächsten Podcast mehr darüber zu erzählen.
Sehr gerne. Das ist so ein bisschen im Kommen, ne? Die Reise mit dem Wohnmobil in China. Das habe ich mehrfach
Kommt
auch schon
jetzt.
gehört. Genau.
Ja, kommt jetzt gerade ganz stark das Thema.
Ganz passend zu meiner nächsten Frage: Was ist eigentlich dein Lieblingsverkehrsmittel in der Stadt?
Also gut, ich muss zu meiner. Also erstmal habe ich natürlich den großen Luxus, dass ich ein Auto mit Fahrer habe. Und das ist dann schon auch mein Lieblingsverkehrsmittel, auch wenn das natürlich etwas dekadent ist. Aber ganz dicht gefolgt von Didi. Also meiner Ansicht nach braucht man überhaupt kein eigenes Auto, zumindest in der Stadt wie Shanghai nicht. Man braucht eigentlich nur noch die App auf dem Telefon. Und wenn es nicht gerade in Strömen regnet, hat man innerhalb von wenigen Minuten oder manchmal sogar Sekunden das Taxi vor der Tür stehen. Da setzt man sich nur noch rein. Die Adresse ist ja schon vorgegeben. Wird gefahren und wenn man ankommt, wird automatisch bezahlt mit der App. Also es kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. Außer vielleicht, wenn man ein Robotaxi hat, dann braucht man sich auch nicht mehr mit dem Fahrer unterhalten, sondern dann wird man halt sogar autonom gefahren. Und da hatte ich ja auch schon die ersten Erfahrungen in China mit AutoX und Didi und Ähnlichem. Und da bin ich mir sehr sicher, dass China das erste Land der Welt sein wird, wo solche Robotertaxis standardmäßig auf der Straße fahren.
Wenn du irgendwo ankommst und dann in einem Hotel übernachtest, an dem zweiten Tag zu einem langen Frühstücksbuffet gehst, was nimmst du? Eher europäisches Frühstück oder eher chinesisches?
Ja, gemischt eigentlich. Also ich sag mal, europäisch, das Frühstück ist wahrscheinlich noch das Essen, wo am meisten ich, sagen wir mal, europäisches oder deutsches Frühstück vermisse. Aber mittlerweile esse ich auch genauso gut zum Frühstück gebratene Dumplings oder Youtiao, also die frittierten Brot. Wie sagt man denn Youtiao eigentlich auf
Jutiao,
Deutsch? Weiß
ja,
ich gar nicht.
das ist richtig.
Frittierte Brotstangen oder sowas. Und natürlich Sojamilch und all sowas. Also da bin ich eigentlich sehr, sehr offen. Je nachdem, das, was die lokale Spezialität ist, esse ich die am liebsten. Und sei es auch wie in Baoding Eselfleisch, auch das esse ich zum Frühstück, wenn es sein muss.
Du bist ja richtig angekommen in China, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Meine allerletzte Frage ist, kennst du vielleicht einen weiteren Experten oder eine Expertin, die oder der auch an ein Gespräch mit mir teilnehmen wird oder kann?
Ja, bestimmt gibt es ganz viele. Ich müsste tatsächlich mal nachschauen. Wahrscheinlich einige von denen kennst du ja schon. Also Soltan zum Beispiel, schöne Grüße von dem, mit dem habe ich gestern Abend gegessen. Aber aus meinem Team vorher in Nanjing zum Beispiel, der Dennis Reichenberg, der auch schon einige Jahre in China war. Oder der Andreas Chesney, der also schon seit 15, 20 Jahren in China ist. Und also dagegen gegenüber mir auch wirklich perfekt Chinesisch spricht, kann ich dir gerne noch mal ein paar Namen nennen. Ich mache mir mal Gedanken, die schicke ich dir dann.
Super, ich freue mich sehr und vielen Dank für deine Zeit nach deiner Arbeitszeit sozusagen heute Abend und dir noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank auch an die Mithörer. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Sie können mich gerne jederzeit anrufen oder eine E-Mail schreiben. Falls noch weitere Fragen stehen, bin ich also auch gerne, stehe ich gerne dafür zu bereit. Und würde mich freuen, wenn wir uns eines Tages in China treffen können.
Super. Also Peter,
Super.
dann viele Grüße, tschüss.
Danke, tschüss.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.